SRF 2 Kultur.
Im digitalen Zeitalter, in der Welt von MP3 und YouTube, steht sie etwas quer in der Landschaft, die wohlsortierte Plattensammlung. Immer mehr Sammlungen landen heute auf dem Müll oder schrumpfen zusammen auf die Größe einer Festplatte. Doch es gibt sie noch, die passionierten Musiksammlerinnen und Sammler. Mein Name ist Theresa Bayer und heute in Passage auf SRF 2 Kultur nehme ich Sie mit in die Musikschatzkammern zweier Plattensammlerinnen und Sammler.
Eine Schallplatte mit dem Cover in der Hand zu haben, das ist es, oder? Das Feeling einfach, dass man eine Schallplatte das erste Mal auflegt, das ist schon wow.
Sagt Silvia Moresi, Hardrock-Sammlerin aus dem Rheintal.
Die Bedeutung einer Schallplatte, glaube ich, ist für jemanden, der gerne Schallplatten hat, immer dieselbe. Es spielt keine Rolle, ob man Tausende hat oder ob man nur ein paar hat. Man trägt Sorge dazu, man möchte sie nicht zerkratzen. Schallplatten finde ich extrem cool irgendwie.
Reinhard Gammenthaler, Weltmusiksammler aus Bern.
Ich habe den Eindruck, dass die Leute, die das wirklich ernst nehmen mit dem Sammeln, das sind Leute, die in einer gewissen Weise eine Ordnung in ein Chaos bringen möchten. Man will natürlich beim Sammeln die Zeit anhalten und zum anderen möchte man aber auch, und das ist, glaube ich, so ein großer Motivator beim Sammeln, man möchte etwas wissen, was andere noch nicht wissen.
Erich Keller, Historiker aus Zürich. Wie bestimmt das Plattensammeln das Leben der Sammlerinnen und Sammler? Und wie bestimmt ihr Leben ihre Plattensammlung? Was treibt sie an? Und welche Zukunft blüht ihren Sammlungen? Der erste, den ich dazu befragt habe, ist Reinhard Gammenthaler.
Ich bin ein Yogalehrer aus Bern. Ich bin eigentlich auf Yoga spezialisiert, aber da hat auch Musik immer dazu gehört und deswegen habe ich auch eine recht ansehnliche Musiksammlung zusammengetragen.
Reinhard Gammenthaler wohnt in Bern in einem großen, gemütlichen Dachstock in der Matte. Yogastudio und Wohnung in einem. Und er ist eine Erscheinung. Lange graue Haare, hinten zu einem dünnen Zopf gebunden. Ein langes Bärtchen, Ohrringe und schweres Silber um die Finger. Er ist weit gereist, hat viel erlebt. Das erzählen die Tattoos am ganzen Körper und das erzählen die Platten in seinem Regal. Die Liebe zu Vinyl, die hat er von klein auf.
Das hat eigentlich seit meiner frühesten Kindheit mit dazugehört. Wir waren nicht reiche Leute, aber mein Vater hat sich irgendwann, als ich noch sehr klein war, eine Stereoanlage geleistet. Und das hat für mich als kleinen Jungen sehr viel bedeutet. Ich erinnere mich eben, dass, wenn mein Vater nicht zu Hause war, haben wir dann selber Platten aufgelegt. Und als meine Schwester, die ist 3 Jahre älter als ich, als sie in die Pubertät kam, hatte sie plötzlich Freundinnen, die so Hitparadenmusik kauften. Und sie brachte dann Singles nach Hause. Und das war dann für mich eigentlich so wie die absoluten Highlights und auch der Beginn eigentlich einer anderen Karriere, die mit dieser Musik begann.
Oh no!
Der kleine Reinhard Gammenthaler war damals 13 und der Funke sprang sofort über.
Ich war eigentlich damals schon groß genug, um das als Botschaft zu empfinden natürlich. Es kam dann vieles mit dieser Musik. Das Interesse für Drogen natürlich, fürs wilde Leben und dann die Rebellion. Man veränderte sich mit dieser Musik. Ja, die Musik, die hat einen starken Einfluss auf die Persönlichkeit.
Was Sex, Drugs und Rock'n'Roll betraf, ließ Reinhard Gammenthaler nichts aus. Und er wollte die Welt sehen, Also trampte er bis Kabul.
Er saß Hippie eben auf dem Landweg mit Autostopp ab Bern, dann über die Türkei, Iran, Afghanistan, in einem Quartier in Kabul, das war eine richtige Hippie-Kolonie. Und da hörte man eigentlich nur westliche Musik, Jimi Hendrix, Pink Floyd.
So sehr die Rockmusik auch die Jugend global miteinander verband, kehrte er ihr bald schon den Rücken.
Noch heute, muss ich sagen, finde ich Rockmusik eigentlich sehr primitiv. Einfache Beats und dann eben die Message ist schon so aus dem Unterleib heraus. Und das war für mich damals so wie vorbei. Deswegen war ich ja zum Yoga gekommen, eben weil ich ausgebrannt mit 25 Jahren merkte, dass ich Gegensteuer geben muss. Ja, sonst wird man krank.
Die Gegensteuer sah so aus. Die Drogen ersetzte Gammenthaler mit Yoga und den Rock mit Klassik und Weltmusik. Und es gab auch ein neues Reiseziel, Indien. Das erste Mal 1971. Die indische Musik aber, die entdeckte er nicht dort, sondern erst, als er wieder zurück war in Bern. Ein Päckchen trudelte bei ihm ein. Von seinem Reisekumpanen, der Bruder eines Freundes, der kurzum in Indien blieb.
Dann schickte plötzlich dieser Bruder ein Paket aus Indien mit Räucherstäbchen und Kleidern und auch ein paar Schallplatten. Da waren von Vilayat Khan war eine Platte dabei, Ravi Shankar, damals sehr berühmt, und eine Filmmusikplatte, die ist Pakiza. Und Pakiza, das habe ich unheimlich geliebt, und die wollte ich immer wieder hören. Es ist so eine Filmmusik, schon wie indische Filmmusik ist, sehr schöne, süßliche Lieder, aber die Musik traditionell, also hat super Sitar-Spieler drauf. Ich glaube, es könnte Vilayat Khan sein, eben das war der größte Sitar-Spieler, der hier in Indien gelebt hat.
Ich will sie sehen, diese Platte. Wir gehen durch den Flur, vorbei an Mitbringseln aus der ganzen Welt. Teppiche und Tücher, bunte Bilder, kleine Statuen, Ornamente. Auf dem Weg lädt Reinhard Gammenthaler nochmal Holz nach im Ofen.
Ich habe eben meistens nackte Füße, also bin gern barfuß auf dem Teppich.
Wir betreten einen riesigen Dachstock. Hier gibt Gammenthaler seine Yogakurse. Hinten in der Ecke steht ein Bürokorpus.
Da habe ich sogar noch einen Schlüssel. Also hier habe ich, das ist alles indisch. Schauen wir mal, ob wir das finden. Das sind schöne Platten, irgendwie, die sind alt. Die habe ich dann eben alle meistens zusammenkleben müssen.
Er holt die Platte hervor, die der Grundstein seiner Weltmusiksammlung ist.
Und das ist diese Platte Pakiza. Das beginnt so mit einem Intro, nur instrumental, und dann kommen diese Sänger und Sängerinnen und sind so Liebesduette zwischendurch immer wieder.
Thank you.
Lata Mangeshkar, Alap, der Soundtrack des indischen Films Pakiza. Diese Platte war es, die Reinhard Gammenthaler infizierte, Weltmusik zu sammeln. Ab jetzt suchte er in Indien nicht nur in Yogakursen die innere Mitte, sondern er suchte auch nach Platten.
Ich ging ab 1988 dann eigentlich regelmäßig jedes Jahr nach Indien. Und dann habe ich in Neu-Delhi herumgefragt. Es war nicht sehr einfach. Also eben Schallplatten und Indien, das verträgt sich eigentlich nicht sehr gut wegen dem Klima. Eben die Monsunzeit natürlich schlecht für die Hüllen, wenn es überall feucht ist. Die Hüllen beginnen zu modern, zu schimmeln. Und trotzdem war Indien schon in den 60er Jahren ein riesiger Vinylproduzent.
Und schon bald hatte er auch seinen persönlichen Plattenverkäufer.
Wenn ich in Delhi war, bin ich zu dem gegangen. Der hatte eine ganze Garage, wo locker zwei Autos drin Platz hatten. Bis zur Decke war das alles gefüllt mit Schallplatten und man musste eben so mit Leitern dann hochsteigen. Und der hatte alles von uralten 78-tourigen Shellac-Platten bis zu neueren Schallplatten, eigentlich bis zu den 80er Jahren. Und bei ihm habe ich dann jedes Mal, so viel ich tragen konnte, eigentlich gekauft. Wenn ich Platten aus Indien zurückgebracht habe, die waren in sehr schlechtem Zustand. Das sieht man dann, da waren Staubschichten drüber und die Innenhüllen völlig schwarz vom Staub, der reinging. Zu Hause war dann Schallplatten waschen oder putzen. Es gibt verschiedene Methoden, wie man das reinigt. Man kann sie auch unter der Brause mit Wasser und Abwaschmittel mal so den gröbsten Dreck wegwaschen. Und dann mit Schallplattenreinigungsmitteln und Watte oder mit einem Bürstchen so einfach die Schallplatte wirklich wie in den Neuzustand zurückversetzen. Dann die Hüllen zusammenkleben, auch putzen, so schön wie möglich wieder das Ganze instand setzen.
Seinen Platten gegenüber empfindet Reinhard Gammenthaler eine Verantwortung. Er restauriert sie liebevoll, er rettet sie vor dem Verfall. Seine Art zu sammeln ist also immer auch ein Bewahren. Hinter das System seiner Sammlung, hinter seine Auswahlkriterien lässt er mich nicht blicken. Wahrscheinlich sind seine Platten Reisetagebücher, materialisierte Erinnerungen. In den Metropolen der Welt weiß er, wo er seinen Stoff herkriegt.
Vor allem in Lagos war damals so ein Zentrum nigerianischer und eigentlich westafrikanischer Musik. Kamen viele Musiker dorthin, sogar von Kenia rüber, um Schallplatten aufzunehmen. Und dann habe ich in Lagos zuerst, aber dann später auch in Benin City, habe ich so Musikläden gefunden, wo man auch noch Platten kaufen konnte.
Gammenthaler steht vor dem Regal mit Platten aus Westafrika.
Ich nehme einfach mal eine raus.
Nigeria, Highlife, das Fach links neben Fela Kuti.
Da zum Beispiel Oliver de Kock. Ich habe viele Platten von ihm, Oliver de Kock heißt er, High Life von Nigeria, von den Igbo. Also Igbo ist eine Volksgruppe der in Nigeria. Also ich lege das mal da drauf.
Oliver de Kock Onya Agana Nevanea. Eine Platte von 1982 aus Nigeria, ein Schatz aus der Sammlung des Berner Plattensammlers und Yogalehrers Reinhard Gammenthaler. Jetzt stelle ich Ihnen Erich Keller vor. Als Kulturhistoriker, als Sammler und als Mitbegründer der Online-Plattform swissmusicarchives.ch kennt er sich aus mit dem Plattensammeln. Und er hat beobachtet, dass es zwei verschiedene Typen von Sammlern gibt. Da ist erstens jener Typ, zu dem wohl Reinhard Gammenthaler gehört. Der Feldforscher, der etwas bewahren will.
Das sind Leute, die haben eine im weitesten Sinne historische Mission. Die möchten etwas vor dem Vergessen bewahren. Diesen Typus Sammler werden wir wahrscheinlich bald nicht mehr kennen. Das erledigt das Internet für uns. All diese Datenbanken, die über zum Beispiel Discogs, wo alle Tonträger verzeichnet sind. Und dann gibt es natürlich diesen Typus Sammler auch, der einfach getrieben ist von diesem Phantom. Und dieses Phantom, das denke ich, das ist historisch einfach auch sehr interessant. Dieses Phantom hat einfach einen sehr starken Bezug zu den Objekten. Und diese Objekten wird nachgegangen, man möchte möglichst komplett etwas haben. Ich glaube, da vermischen sich einfach so diese Ebenen zwischen Sammeln als wirklich fetischiert, irgendwie Objekte zu bekommen, auch zu wissen, dass man die besitzt, und aber eine Begeisterung über einen ganz bestimmten Musikstil.
Die Sammlerin, zu der wir jetzt in den Plattenkeller runtersteigen, sie gehört zu diesem zweiten Typus. Sie ist Hardrock-Fan der ersten Stunde.
Mein Name ist Silvia Moresi, bin jetzt 54 Jahre alt und sammle schon mein Leben lang Hardrock.
Wir sind in Rebstein im Rheintal und fahren hinab mit dem Fahrstuhl. Hinunter in Silvia Moresis Königreich aus schwarzen Scheiben. Hinter der schweren Tür versteckt sich eine Art Bandraum. Grauer Teppich, in den Regalen stehen tausende von Platten. Hinten am Fenster ein paar CDs, eine ganze Reihe Magazine stehen in Ordnern. Im Fach darunter T-Shirts, Buttons, Aufnäher und Backstage-Pässe. Ein Kalender der Band Kiss von 1986 hängt an der Wand. Nichts ist zufällig hier. Aber fangen wir von vorne an. Wie hat das alles begonnen?
Das Datum weiß ich noch ganz genau. Ich habe damals früher immer den Ilja Richter, die Disco, geschaut. Und dann eines Tages, das war am 20. März 1975, kam Status Quo in der Disco mit Down Down. Und dann war es vorbei. Da hat es für mich Klick gemacht. Bis dahin habe ich immer so Peter Alexander und Roy Black und halt ja, die Sachen, die halt in der Hitparade kamen beim Dieter Thomas Heck. Dann ist eben Status Quo gekommen und das war am Samstag. Am Montag bin ich gleich in das nächstgrößere Dorf mit dem Bus und da in das lokale Schallplattengeschäft, das es damals gab. Und dann musste ich die Single haben und die habe ich mir gekauft. Die hatten sie auch, das war toll. Und diese Single wurde zu Tode gespielt. Das war das ultimative Ding. Ich habe noch nie sowas gehört und das war es einfach.
Silvia Moresi strahlt. Sie hat ein blaues Band-T-Shirt an, darüber Hosenträger. Sie hat kurzgeschorene Haare und wie ein Kugelblitz verschwindet sie hinter einem Regal und zieht eine Schublade auf.
Zu viele Singles.
Wie viel sind's?
Etwa 1700. Da hat's angefangen. Das war sie.
Thank you. Diese Platte hat die Jugendzeit der Sammlerin Silvia Moresi festgehalten. Down Down von Status Quo, die erste Single, die sie sich gekauft hat, damals als sie knapp 15 war. Bei ihren Eltern hat das ziemliches Stirnrunzeln ausgelöst.
Wenn ich da schon Peter Alexander auf dem Plattenteller hatte, ein bisschen lauter, dann war schon sofort leise drehen und. Dann habe ich mein eigenes Zimmer gekriegt und dann mit Status Quo habe ich dann richtig aufgeschraubt und so. Dann gab es schon manchmal Rebeleien und so. Nee, die Eltern, die waren gar nicht einverstanden. Die sagen auch heute noch, willst du nicht die Musik mal ändern? Sag ich, wieso soll ich die Musik kennen? Mir gefällt das.
Dem Hardrock ist Silvia Moresi bis heute treu geblieben. Und nach 40 Jahren sind zur Status Quo Single über 7000 Platten hinzugekommen. Alphabetisch geordnet stehen sie in großen Holzregalen. Ein paar sind nach vorne an die Regalkante gezogen. Das sind die Platten, die sie als nächstes hören will. Die Passion ist lebendig. Und die Passion lenkt auch die Auswahl der Platten.
In erster Linie wird gekauft, was einem gefällt. Also das muss schon sein. Es gibt natürlich Ausnahmen, wenn man irgendwas Rares die Finger dran kriegt. Dann sagt man, ja, das nehme ich, aber ist nicht 100% in meins. Aber weil es halt rar ist, behält man es in der Sammlung.
Rar ist zum Beispiel die Platte Hard and Heavy. Denn von ihr gibt es nur 1000 Stück.
Das ist eine kanadische Band. Die hat sich dann in Anvil umbenannt. Und das ist die erste. Die lief unter den Namen Lips. Das war der Gitarrist. Das war sein Übername. Und ich nehme an, dass die schon so für 700, 800 Franken geht. So.
School Love von Lips, eine der wertvollsten Platten aus Silvia Moresis Hardrock-Sammlung. SRF 2 Kultur, Passage. Eine Sendung über die Passion, Schallplatten zu sammeln. Zeig mir deine Sammlung und ich sag dir, wer du bist.
Bach, Vivaldi, Telemann, Albinoni, dann so diverse, Haydn, Mozart, Schubert, Beethoven.
Singles, CDs, Picture Disc, Vinyl, x-tausend Magazine. Ich habe T-Shirts, ich habe Videos.
Ich habe Musik aus Nigeria, ich habe alle Musik von Fela, ich habe von Sani Ade einen riesen Stapel Schallplatten, ich habe Musik von Kenia, ich habe Musik aus Kamerun, aus Togo, aus Senegal.
Slayer und Metallica und Megadeth. Ozzy Osbourne habe ich alles. Oder dann habe ich die Sonderpressungen, die Maxi-Singles, die Singles. Und.
World-Musik, indische Musik, afghanische Musik, der Rabab und Tabla und afghanische traditionelle Musik.
AC/DC, alles mit Bon Scott, Krokus, Gotthard, Kiss, alles.
Immer wieder stelle ich der Plattensammlerin Silvia Moresi die eine Frage. Warum? Warum sammeln Sie?
Weil ich schon immer Musikfan war.
Eine andere pragmatische Antwort?
Die Sammelwut, die greift eben durch, oder?
Oder?
Ich achte halt drauf, dass ich immer alles komplett habe. Oder wenn mir eine Band gefällt, dann habe ich eigentlich alles.
Dieser Drang, eine Platte haben zu müssen, der führt zu einem großen Wissen. Silvia Moresi ist ein wandelndes Hardrock-Lexikon. Und diese spezielle, emotionale Form von Wissen, die schätzen auch Forscher wie Erich Keller.
Was ich glaube, was sehr interessant ist, dass Sammler Querverbindungen herstellen können, die Außenstehende nicht sehen. Was ich auch denke, was sehr interessant ist, dass Sammler, Sammlerinnen oftmals auch beteiligt sind an der Schaffung eines Kanons. Es ist eben nicht so, dass diese Kanons, also zum Beispiel, dass die und die Band wichtig ist und die Platte, dass man die haben muss. Das ist eben nicht bloß die Industrie, die das bestimmt, sondern das sind sehr oft auch Sammler. Das sind dann natürlich Sammler, die ihr eigenes Kabäuschen auch verlassen und die sich einmischen. Das sind so Momente des Schaffens eines kulturellen Horizonts, die vielleicht zum Teil sogar über die Köpfe der Leute, die aktiv sammeln, hinausgehen. Die sind quasi so wie kleine Arbeiter, Arbeiterinnen, die an etwas Größerem dann am Arbeiten sind.
Und wie eine kleine Arbeiterin, die an etwas Größerem schafft, ist auch Silvia Moresis Sammlerleben gestrickt. Seit Jahrzehnten trifft sie Fans und andere Sammlerinnen und Sammler auf Festivals und Konzerten in England und den USA. Sie tummelt sich in Plattenläden, reist hunderte von Kilometern zu Plattenbörsen. Früher schickte sie Briefe hin und her mit Sammlerlisten oder veröffentlichte Annoncen in Magazinen. Heute vernetzt sie sich vor allem im Internet.
Heute mit dem Internet ist natürlich einfach, Kontakt aufzunehmen. Kontakte, die man vielleicht früher hatte, durch Schreiben und so oder durch Magazine, wo man mit jemandem kommuniziert hatte, mit Briefen. Und heute mit dem Internet, dann schaut man mal auf Facebook. Ach ja, den kenne ich auch, oder? Unter Sammlern kennt man sich weltweit eigentlich. Das ist eigentlich schon schön.
Als Frau, die sammelt, ist Silvia Moresi in der Hardrock- und Heavy-Metal-Szene ziemlich allein auf weiter Flur.
Es gibt nicht viele Frauen, die sowas sammeln. In der Schweiz, ich weiß nicht. Ich kenne eigentlich nur mich. Aber man kennt mich überall. Also wenn jemand sagt, hey, Silvia Moresi aus der Schweiz, ja, dann sagen alle, die auch sammeln, sagen, ah ja, 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 kenne ich oder habe ich auch gehört oder so. Als ich früher, 1980, 81, 82, 83, als ich an Konzerte ging, war ich von, Mann, wenn da 100 Leute waren, da waren zwei Frauen im Publikum. Also da haben dich alle schon mal angeschaut, wenn du reingekommen bist. Da bist du schon aufgefallen, eben als Frau, da warst du ein Außenseiter, also wirklich ein Außenseiter. Oh, da haben dich alle schräg angeschaut. Oh, eine Frau, was will denn die hier? Die gehört doch gar nicht hierher, bla bla bla. Die meisten, die dann noch dabei waren, die waren nicht mal Hardrock-Fan. Die meisten kamen einfach mit, weil der Freund sie mitgeschleppt hat.
Silvia Moresi aber ist eine Instanz in der Szene. Lange arbeitete sie in einem Plattenladen. Und der war Kult, erzählt Erich Keller.
Ich habe Silvia Moresi kennengelernt, ja, als Verkäuferin in einem Schallplattenladen in St. Gallen. Ein Schallplattenladen, der eine überregionale Bedeutung hatte. Vor allem am Wochenende trafen sich Metal-Fans und Punks aus Österreich und der Schweiz in diesem Geschäft. Die Schaufensterscheiben waren mit schwarzer Farbe zugepinselt. Es hingen irgendwelche Plastikskelette drin und ohrenbetäubend laute Musik. Es wurde geraucht und Bier getrunken. Und es war jedes Mal, wenn man da reingeht, ich bin ein wirklich sehr unreligiöser Mensch, aber man hatte wirklich das Gefühl, man betritt eine Art Kathedrale und man wusste nie, womit man diese Kathedrale verlassen wird. Man wusste eben auch nie, was gibt es alles noch für Musik. Jede Entdeckung, die man machte, zog weitere Entdeckungen nach sich. Die Musik, was man gut zu finden hat, was nicht, war noch nicht in dem Sinne kanonisiert wie heute. Und auch die Listen, also Diskografien, dass man überhaupt weiß, was existiert, die waren zumindest mir damals nicht zugänglich. Ich würde auch behaupten, den meisten Leuten waren diese Listen nicht zugänglich. Also es war ein großes Abenteuer, wenn man so will.
Das Religiöse, von dem Erich Keller spricht, das finde ich auch heute in Silvia Moresis Plattenkeller. Ihr Plattenspieler steht in der Mitte des Kellers, wie ein Altar. Die Bandposter sind die Heiligenbilder. Die Plektren, Sticks und Backstage-Pässe die Reliquien. Vielleicht hat der Fotograf Alien Pest, der seit Jahrzehnten Plattensammler porträtiert, recht, wenn er sagt, mir kommt die Musik wie eine stillschweigende Religion vor und die Platten sind ihr Glaubensbekenntnis. Nehmen wir mal teil am Ritual von Silvia Moresi. Zuerst der gezielte Griff ins Regal. Dann der Blick aufs Cover.
Sabotage von Gutter Belly, When the Crowds Are Gone.
Die Platte mit den Fingerspitzen aus der Hülle holen und auf den Plattenspieler legen.
Nummer 4.
Die Nadel aufsetzen.
Aber der Schallplatte muss man ein bisschen zielen.
Ein paar Schritte zurückgehen. Mit dem Kopf nicken. Und nach dem Keyboard-Intro der Griff zur Luftgitarre.
Thank you.
'cause in the dark it's easier to see.
Passage auf SRF 2 Kultur mit Theresa Bayer und zwei Plattensammlern. Die eine, Hardrock-Fan durch und durch. Der andere, ein Reisender, der sich die Welt auf schwarzen Scheiben nach Hause holt. Zwei verschiedene Typen von Sammlern und zwei verschiedene Arten, mit der Platte umzugehen. Für Silvia Moresi ist das Objekt das Ein und Alles.
Ich kann die beste Musik auf MP3 haben oder egal was. Es ist einfach nicht dasselbe. Es ist das Cover in den Händen zu halten, eventuell noch ein Booklet und die Texte und vielleicht ist noch eine Beilage dabei, wo die Band drauf ist mit einem anderen Bild und. Das sind so viele kleine Sachen, aber eine Schallplatte, also für mich ist das sehr, sehr wichtig, dass ich die Schallplatte in den Händen halten kann.
Anders Reinhard Gammenthaler. In seinem Büro in der Berner Dachwohnung steht eine ganze Menge Technik.
Ich habe einen Plattenspieler, ich habe alle Geräte, die es gibt. Ich habe noch Tonbandgeräte, also mit Kassetten. Ich habe CD-Player, ich habe Minidisc-Player und das ist alles so an ein kleines Mischpult angeschlossen. Das Mischpult dann mit einem Interface, wie man es nennt, an den Computer angeschlossen und dann gibt es im Internet gratis Musikprogramme, die man runterladen kann, man Musik aufnehmen kann und bearbeiten kann. Und da muss man dann eine Schallplatte, also in Echtzeit nimmt man die auf, spielt das auf den Computer rauf und dann, eben wenn eine Schallplatte zum Beispiel von Afrika ist, 30, 40-jährig oder noch älter, dann sieht die auch so aus. Also afrikanische Schallplatten, die sahen oft aus, als wären ganze Kamelherden drüber gewandert und so. Dann muss man es bearbeiten.
Während Reinhard Gammenthaler die Platten digitalisiert, hört er sie sich an. Erinnert sich, macht seine Reisen noch einmal. Dann tippt er jeden Titel ein, scannt die Plattencover. Auch hier ist er perfektionistisch. Aber nicht nur das. Mit einem Schnittprogramm bereinigt er auch die Fehler, die Platten haben.
Das dauert ziemlich lange, wenn viele Klicks drauf sind. Sagen wir so für 30 Minuten Schallplattenseite dauert das sicher so 15 bis 20 Minuten, bis das mal vom Klicks befreit ist. Und dann kann man das Rauschen rausnehmen und so. Es braucht etwas Feeling.
Ein Interface, die Digitalisierung, die Nachbearbeitung und Bereinigung. Diesen Prozess haben auch jene Songs durchgemacht, die Sie hier in dieser Sendung hören. Falls Sie die Klicks und Knackser der Platten vermisst haben. Reinhard Gammenthaler macht sich diese Mühe des Digitalisierens, weil er Musik heute kaum noch ab Platte hört, sondern vor allem ab iPod.
Ich reise sehr viel immer noch, gebe Seminare, Yoga-Seminare auf der ganzen Welt. Und ich habe immer meine ganze Musiksammlung dabei.
Wozu braucht er denn dann die Platten physisch?
Für mich ist die Schallplatte, so wie jetzt in dieser materiellen Welt, eine Art Sicherheit. Also wenn ich Glück habe und das nie zerstört wird durch irgendwelche äußeren Einflüsse, dann bin ich sicher, eben Schallplattenspiel, das wird es immer geben. Das gibt es jetzt schon so lange, über 100 Jahre lang drehen sich diese Plattenteller. Das Digitale eben, das ist so sehr flüchtig, wird ja immer flüchtiger. Jetzt plötzlich Cloud und alle streamen und so. Dort bin ich eigentlich gar nicht mehr dabei.
Gammenthalers Sammlung existiert also zweimal. Physisch auf Vinyl und digital auf der Festplatte. Für ihn stehen diese beiden Aggregatzustände in keiner Konkurrenz, sondern sie sind Teil einer Philosophie.
Ich kann jetzt so ein bisschen metaphysisch werden, vielleicht noch am Schluss. Ich bin ja eben Yoga-Lehrer und befasse mich vor allem mit so spirituellen Dingen, wie man es nennt. Ich glaube, dass was man hat, der Besitz, das ist ja nicht Materie. Es gibt nichts Reales in diesem Sinn. Das ist alles Energie. Also meine Schallplattensammlung ist irgendwo materiell da. Aber das ist musikalische Energie, die da komprimiert in diesen Schallplatten existiert.
Der Historiker und Vinylexperte Erich Keller hat da eine etwas pragmatischere Erklärung.
Wir leben in der Zeit, in der diese Datenträger, nichts anderes sind ja Vinylschallplatten gewesen oder Musikkassetten oder Tonbänder und all sowas, dass diese Datenträger obsolet werden. Und man kann auch so sagen, dass die Musik eigentlich ortlos wird. Sie wird ortlos und sie wird zeitlos. Sie ist jederzeit präsent, sie ist jederzeit verfügbar. Ja, ich denke, dass das natürlich die Art und Weise, wie wir Musik hören, aber vielleicht auch, was wir unter Musik verstehen, dass das radikal sich verändert.
Als Massenprodukt hat die Schallplatte längst ausgedient. Aber seit einigen Jahren hört man immer wieder vom Vinylkult, von Plattenläden, die aufmachen, von Bands, die ihre Alben auf Platte herausbringen, von einer jungen Generation, die wieder Musik zum Anfassen will.
Naja, also beim Vinylkult sollte man die Platte im Dorf lassen. Also zum einen sind die Verkaufszahlen, die sind lächerlich. Und zum anderen, jeder Vinyl-Neuveröffentlichung, die erscheint, liegt ein Download-Code bereit und die Menschen hören das dann auf ihren mobilen Geräten. Also man hat zum einen eben diese Tendenz, dass die Datenträger keine Rolle mehr spielen und dann die andere Tendenz, dass es vollkommen fetischiert wird in einem Ausmaß, das eigentlich sogar noch dieses klassische Sammeln überspielt. Also, und das ist das eine. Und das andere ist, dass ich glaube, selbst wenn man heute anfängt, wenn ich mir vorstelle, ich wäre jetzt irgendwie 30 Jahre alt, würde anfangen, Platten zu sammeln, dann wird wahrscheinlich doch mein Zugang wird eben niemals der analoge Zugang von früher sein, sondern das ganze Wissen mit YouTube, mit all diesen Datenbanken, die man hat, das ist sowieso geprägt von dem, was jetzt mittlerweile digital repräsentiert ist. Und ich denke, es ist praktisch alles digital zugänglich. Man findet die entlegensten Bands, man findet immer irgendwo was im Internet. Und darum glaube ich, dass man quasi dieses Feeling auch nicht zurückholen kann.
Erich Keller sieht deswegen im Vinylkult der Hipster kaum ein Comeback des Sammlers.
Es wachsen Leute nach, die seltene, teure Platten zu Hause stehen haben möchten, aus Prestigegründen. Es ist natürlich ein gewisser Zugewinn an sozialem Kapital damit verbunden, wenn man eine tolle David Bowie-Platte zu Hause hat, die keiner anderer sonst zu Hause hat. Aber ich glaube, das sind keine Sammler. Zumindest nicht in dem Sinne, in dem man vielleicht früher gesammelt hat.
Was die Metal- und Hardrock-Szene betrifft, ist Silvia Moresi da etwas optimistischer.
Wir machen noch eine Schallplattenbörse jedes Jahr. Die Metal-Börse in Zofingen, die ist immer Ende November. Jedes Jahr kommen immer wieder Junge dazu. Was wir dieses Jahr jetzt festgestellt haben, da kommen jetzt die Alten mit den Jungen, die sind jetzt schon so weit, dass sie über den Tisch schauen können und selbst Platten kaufen und Geld haben. Und die sind jetzt so 14, 15, 16, teilweise ein bisschen jünger, aber die nehmen die Jungen mit. Und ja, es ist schön zu sehen, oder, dass jetzt eine Generation nachwächst, wo die Eltern halt mit dem Heavy Metal aufgewachsen sind, wie ich halt, und die Kinder jetzt das übernehmen.
Aber übernehmen die Kinder wirklich auch die Sammlungen der Eltern? Das steht in den Sternen. Erich Keller beobachtet, was mit den Sammlungen passiert, wenn die Besitzerinnen und Besitzer sterben.
Was sehr oft passiert ist, dass diese Sammlungen sofort verkauft werden. Es gibt einen großen Markt für alles. Es gibt fixe Preise. Es gibt Datenbanken, wo man im Internet zum Beispiel PopSyke, da kann man den Plattentitel eingeben und kann sehen, was erzielen die Platten für Preise. Und das hat sich mittlerweile rumgesprochen. Also was passiert ist, dass sehr viele private Sammlungen verschwinden im Markt.
Im Markt verschwinden oder auf dem Müll landen, das ist das Horrorszenario eines Sammlers. Was wünscht sich Silvia Moresi?
Wenn ich jemanden habe, wo ich weiß, die Sammlung ist gut aufgehoben, dann werde ich sie dem geben, weil ich habe keine Kinder und niemand. Wenn jemand wirklich ein Fan ist und er sagt, hey, ich gebe darauf Acht, so wie halt ich, dann kann er sie gerne haben, wenn ich dann mal alt und gebrechlich bin.
Und Reinhard Gammenthaler? Der ist sich der Endlichkeit seines Hobbys bewusst.
Also ich habe immer mir vorgenommen, dass ich diese Musik mitnehmen werde, wenn ich sterbe. Also ich werde mir dann so in meinem Nachlass verlangen, dass sie eine Pyramide bauen und mich wie ein Pharao mit meiner Musik zusammen beerdigen. Das ist ein Spaß.
Ein Spaß, in dem aber auch ein Fünkchen Wahrheit steckt. Eine Plattensammlung ohne ihre Sammlerin oder ihren Sammler, ohne die Erlebnisse, die Geschichten, das Wissen, die Wärme, bleibt dann am Ende vor allem eins: viele Kilos Musik. Aswad mit Dubfire, eine Platte aus Jamaika, aus der Sammlung von Reinhard Gammenthaler. Ein Song, zu dem der Yogalehrer übrigens vornehmlich Kopfstand macht. Das war die Passage, heute mit Theresa Bayer und den passionierten Plattensammlern Silvia Moresi aus Rebstein, Reinhard Gammenthaler aus Bern und Erich Keller aus Zürich. Den Podcast der Sendung und einen Online-Artikel finden Sie auf srf.ch.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.